Also nicht nur im Ganzen über Gemeinschaft zu sprechen, sondern auch im Speziellen um den Punkt gemeinsam beten füreinander und für andere. Und ich hab überlegt, ja, so gemeinsam beten, und ja, ist jetzt vielleicht so ein klassisches Thema, aber ich würde euch gerne so ein bisschen herausfordern. Ich würde euch gerne so ein bisschen kitzeln. Wenn so ein paar Aussagen in der Predigt drin haben, die vielleicht nicht so ganz konventionell sind, aber nehmt es einfach mal so als, nicht als Anstoß, sondern als Input mal mit. Wir können da auch dann gern drüber uns danach austauschen. Also ich hoffe doch darauf, weil es ist wirklich sehr wertvoll. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne dieses gemeinsam Beten mal aufteilen. Und zwar würde ich zum einen erstmal gucken auf das Wort Beten und dann auf das Wort gemeinsam nochmal eingehen. Und da hat sich mir so die Frage gestellt, ja, Beten, ja, wozu eigentlich? Ich meine, Gott ist allwissend. Er steht über der Zeit, er steht über dem Raum, er kennt mich, er kennt uns alle. Er weiß schon genau, was ich sagen will, schon bevor ich überhaupt den Mund aufmache. Das heißt, Gott weiß ganz genau, was ich vorhabe zu beten oder auch nicht. Ist er vielleicht vergesslich? Muss ich ihn immer wieder daran erinnern, durch ein Gebet? Oder ist Gott vielleicht eitel, dass er sagt, ja, ich lasse mich schon gerne bitten, also ohne was gibt es nichts. Und vielleicht kennt ihr das, dass ihr was auf dem Herzen habt, ihr betet für eine bestimmte Fragestellung oder auch für, weiß ich nicht, für Heilung oder für was auch immer, ganz egal. Und ihr betet und am Anfang seid ihr top motiviert. Ihr betet jeden Tag und voller Inbrunst, aber ihr bekommt keine Antwort. Manchmal denkt man sich, ja, gut, dann brauche ich nicht mehr jeden Tag zu beten, so, wenn sich nichts tut, und dann lässt man nach mit der Zeit. Dann betet man vielleicht nicht mehr jeden Tag, sondern nur noch jeden zweiten und irgendwann jeden dritten. Und vielleicht denkt man sich dann, ja, ach, das reicht auch, wenn ich dafür einmal im Gottesdienst bete, so irgendwie. Und es geht dann immer so ein bisschen weiter, dass man vielleicht irgendwann denkt, ach, anscheinend hat Gott kein Interesse dran, mein Gebet zu erhören. Also kann ich es auch einfach sein lassen. Dass wir also auf Gebete keine Antwort bekommen. Und sowas kann dann dazu führen, dass wir kleiner anfangen zu beten. Dass man dann nicht mehr sagt, Herr, schenke Heilung für diese Krankheit oder für dieses Problem. Dann sagt man vielleicht, Herr, wenn du willst, dann... So, als müssten wir Gott daran erinnern, dass er es ja könnte. Oder wenn du willst, dann mach dies. Oder du kannst doch das und das machen. Ja, dann fangen wir an, nicht mehr wirklich mit Gottes Hilfe zu rechnen, sondern wir beten immer so ein bisschen mit so einem Fallschirm, dass wir sagen können, ja gut, wenn das Gebet nicht hilft, dann ja, ist es halt so. Ja, dann sind wir so ein bisschen auf der sicheren Linie. Und das kombiniert sich manchmal so ein bisschen mit so einem Automatismus. Ja, das kenne ich von mir selber leider auch, dass man, ja, man steht auf, ja, dann morgens betet man für den Tag, abends betet man für die Nacht und vorm Essen betet man noch fürs Essen, während einem schon die ersten Kuchenkrümel aus dem Mund fallen, so, oh, danke fürs Essen noch schnell. Und da habe ich mir gedacht, ja krass, weil einfach so ein dahergesprochenes Gebet, wo man gar nicht dabei ist, was hat es überhaupt für einen Wert? Und ich habe, vor kurzem war ich auch wieder so dabei, da saß ich schon im Auto und wollte schon losfahren zur Arbeit und dachte, oh, noch schnell beten, dass ich nicht einen Unfall baue. Und da dachte ich so in dem Moment, hey, wie krass eigentlich, weil ich bin im Begriff, mit dem Schöpfer des Universums zu sprechen, von Angesicht zu Angesicht. Und wie oft plappert man noch so schnell sowas daher und denkt sich, ja, also welchen Wert hat es? Ne? Und da habe ich so, hat mir Gott so, also keine Ahnung, ob Gott mir ein Bild gezeigt hat, ob ich mir das ausgedacht habe. Jedenfalls habe ich so, dann stellt euch das mal schön vor, alle, ihr seid so zu Hause und ihr seid in der Wohnung, ihr seid am Arbeiten. Ne? Wir machen Homeoffice oder kochen oder aufräumen oder putzen und Gott sitzt bei euch am Esstisch und guckt euch zu. Und ihr seid da richtig am Werkeln und räumt auf und hin und her und er sieht euch, er kennt euch, er kann eure Gedanken lesen, ja, und ihr seid so in eurem Modus da drin, dass ihr manchmal gar nicht wissen oder gar nicht mehr daran denken, dass Gott hier wirklich da ist. Und dann rennen wir da durch die Wohnung und stoßen uns irgendwo den kleinen Fußzeh an. Dann sagt Gott, au, das hat jetzt wehgetan. Also er ist wirklich da und Gott möchte diese Gemeinschaft mit uns leben. Er möchte diese Gemeinschaft mit uns wirklich auch haben. Und diese Gemeinschaft mit Gott können wir haben, wenn wir Bibel lesen zum einen, aber auch ganz besonders, wenn wir beten. Und dieses Beten ist dann, wenn wir uns zu Gott an den Tisch setzen, wenn wir Gott in die Augen schauen. Und stellt euch mal vor, ihr kommt nach Hause, euer Partner ist daheim und er beachtet euch nicht. Er guckt euch nicht an, er redet nicht mit euch, aber er ist halt da so. Ja, guckt euch so zu. Aber also das ist irgendwie, da fehlt was, da fehlt eine ganz wichtige Ebene. Und das kann man auch vielleicht so beschreiben als den Atem des Glaubens. Wenn wir Bibel lesen, dann ist es dieses Einatmen, dann nehmen wir was auf von Gott. Und Beten ist dann das Ausatmen, wo wir wirklich mit Gott kommunizieren. Im Psalm 145, Vers 18, da heißt es, der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Das heißt, beten, auch wenn wir vielleicht nicht direkt eine Antwort drauf bekommen, das macht was mit uns, das verändert uns Stück für Stück. Immer wieder ein kleines bisschen. Und ich habe auch irgendwie so gedacht, ja, hey, wie krass eigentlich, dass man redet von Gebet und so im gleichen Atemzug von Gebetserhörung. Aber Gebet ist ja so viel mehr als Gott um irgendwas zu bitten. Gebet heißt, dass wir unser gesamtes Leben vor Gott zur Sprache bringen können. So wie es der Hiob gemacht hat. Wir dürfen Gott anklagen, wir dürfen ihn bitten, wir dürfen ihn loben, wir dürfen ihm danken, wir können uns wirklich mit ihm unterhalten. Und Gott möchte das auch von uns. Er möchte, wenn wir mit ihm reden, er will nichts Neues hören. Das geht ja auch gar nicht. Wir können Gott nichts Neues sagen, was er nicht schon weiß. Aber Gott möchte uns hören. Er möchte unsere Stimme hören im Gebet. Und Gott hat diese Form der Gemeinschaft selbst uns gestiftet. Das hat der Thomas gestern auch schon gesagt. In der Schöpfungsgeschichte, wo es heißt, wo Gott spricht, lasst uns Menschen machen. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist, diese drei Personen, die doch eins sind, die diese himmlische Beziehung wirklich haben. Und er hat dann den Adam geschaffen, hat ihn ins Paradies gesetzt und dann gab es da die Tierchen und es gab die Pflanzen und es gab Gott. Aber Gott hat gesehen, dass da noch was fehlt. Dass der Adam einen gebraucht hat, wie er selbst einen gegenüber, mit dem er diese Gemeinschaft auch haben kann. Und es gibt mittlerweile solche Tendenzen, dass Leute oder Menschen sagen, ach, Gemeinde ist doch eigentlich 1980. Das ist gar nicht mehr zeitgemäß in Zeiten von YouTube und Spotify und keine Ahnung was alles. Ja, es ist doch viel einfacher, wenn ich sonntags morgens kann ich schön im Bett liegen bleiben, dann mache ich mir eine Predigt an und wenn mir die nicht gefällt, dann kann ich vielleicht umschalten auf die nächste Predigt. Oder ich brauche diese Gemeinschaft nicht, da habe ich nichts davon, das finde ich irgendwie blöd. Und wie schade, wenn man so eine Einstellung hat, weil man wirklich, oder ich bin wirklich überzeugt davon, dass in der Gemeinschaft, so wie es auch hier, jetzt am Wochenende, wie wir das zusammen gehabt haben und zusammen gelebt haben, dass man da wirklich wachsen kann, nicht nur geistig, sondern auch persönlich. Und wie das so ist, überall, wo Menschen zusammenkommen oder wo es um Gemeinschaft geht, gibt es ja auch Richtlinien und Handlungsanweisungen oder Gebote, wie wir miteinander umgehen sollen. Wir haben jetzt ja momentan auch nebenbei noch die Themenreihe Psalm 119, wo wir dann die letzten zwei Wochen schon Predigten drüber gehört haben. Und hätte Martin Luther ein bisschen mehr Sinn für Humor, hätte er wahrscheinlich drüber geschrieben, der Psalm der Deutschen. Weil ein ganzer Sermon voll Ode an das Gesetz. Deine Gebote, Gott, deine Weisungen, deine Ordnungen, deine Gesetze. Das ist also ein ultra krasses Liebeslied auf Gottes Gesetze und auf seine Weisungen. Und wie der Thomas gestern auch gesagt hat, wir kennen das so von uns, wir wachsen auf in so einem Konstrukt aus Regeln. Wenn du lieb bist, dann bekommst du das. Wenn du nicht lieb bist, dann passiert das. und du darfst nicht zu schnell fahren, aber wenn vielleicht nur ein bisschen, weil wenn du viel zu schnell fährst, bekommst du den Führerschein abgenommen. Also wir haben, sind von Kopf bis Fuß sind wir mit Regeln und Gesetzen eigentlich eingeschlossen, dass man schon zum Schluss kommen könnte, dass wir anstatt Lebewesen eigentlich Regelwesen sind. Regelwesen. Also wirklich komplett da irgendwie eingegrenzt sind. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, wie ist das so in der Gemeinde? Weil es geht ja auch um Miteinander, um zusammen an einem Strand ziehen oder auch nicht. Und welchen Maßstab könnte man so oder welchen Maßstab legt man vielleicht auch oft unbewusst an die Gemeinde an? Und da würde ich euch mal fragen, ob ihr der Meinung seid, dass Gottes Gesetze oder Gottes Gebote so ein guter Indikator oder ein guter Maßstab sind für unser Miteinander. Ihr müsst es nicht sagen. Ihr könnt sagen, ihr könnt auch sagen, ja, nein, vielleicht. Vielleicht sagt man lieber erstmal nichts, damit fährt man auch ganz gut. Ganz gefährlich, ja. Denn ich sage jetzt einfach mal nein. Und das Gute ist, ihr müsst mir jetzt zuhören. Ihr könnt mich nicht unterbrechen. Ich habe jetzt alle Zeit der Welt, oder zumindest bis zum Mittagessen, das noch einzudampfen auf die Aussage, die ich damit eigentlich treffen will. Genau. Ich lese da mal zwei Bibelstellen vor. Die hatten wir, ich glaube, gestern auch schon. Das ist Römer 3, die Verse 20 und 23 bis 24. Das heißt, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Daher, warum wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Das heißt, die Überlegung, ob wir uns an das Gesetz halten oder nicht, oder ob wir danach handeln, ist erstmal völlig passé. Denn wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. An anderer Stelle heißt es, alles ist mir erlaubt. Und das, ich liebe diese Bibelstelle.
Aber nicht alles dient mir zum Besten.
Genau, da komme ich gleich dazu, weil ich liebe diese, alles ist mir erlaubt. Und das sorgt immer.
Moment, wir
hören
eine Predigt
zu. Das sorgt den christlichen Kreis immer für. Da geht man sich auf ganz, ganz dünnes Eis. Ich lese mal aus 1. Korinther 6, den Vers 12. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Und aus 1. Korinther 10, der Vers 23 bis 24. Ihr lebt nach dem Grundsatz, alles ist erlaubt. Ich antworte darauf, aber nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut die Gemeinde auf. Denkt bei dem, was ihr tut, nicht nur an euch. Denkt vor allem an die anderen und daran, was für sie gut ist. Und wisst ihr, es geht in diesem großen, wenn man das ganz große Bild zeichnen will, dann geht es beim Glauben um unsere ewige Beziehung mit Jesus, um die Vergebung unserer Sünde und um die Gemeinschaft mit Gott. Und das Gesetz, das wir schriftlich haben, hat uns diese Gemeinschaft nicht geben können. Das geht nicht. Das Gesetz ist uns gegeben dafür, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir es nicht alleine schaffen. Und wenn uns das Gesetz diese Gemeinschaft mit Gott nicht geben kann, kann es uns diese Gemeinschaft auch nicht wegnehmen. Denn das Gesetz wurde durch Jesus Tod am Kreuz erfüllt. Und nach dem Gesetz kam die Gnade. Und dann stellt sich aber schlussfolgernd die Frage, wieso ist es, das ist jetzt nicht auf unsere Gemeinde irgendwie bezogen oder gemünzt, aber wieso ist es in christlichen Kreisen dann oft so, dass Menschen verurteilt werden, weil sie nicht in diesem oder jenem Punkt gesetzlich so handeln, wie es die Bibel vorschreibt. Dann heißt es, dein Lebenswandel ist nicht richtig. Du musst das anders machen, weil ich habe die Bibel gelesen und ich sage dir, das ist falsch. Und du bist auch nicht richtig.
Ja, wir kennen die Bibelstelle mit, was siehst du, den Splitter in deines Nachbars Auge, aber nicht den Balken bei dir selbst. Und das ist auch eine Frage, die jetzt vielleicht in so einer kleinen Runde noch nicht so viel Gewicht hat, weil wir sind so eine eingeschworene Truppe, wir kennen uns alle und wir verstehen uns eigentlich alle auch, würde ich sagen, schon ganz gut. Aber wie ist das, wenn Leute in die Gemeinde kommen als Gäste, die es Gottes noch nicht kennen? Und da kommen vielleicht Leute, die, weiß ich nicht, haben dreckige, kaputte Klamotten an. Die riechen gleich nach Alkohol oder die sind ungepflegt. Wie schnell hat man so ein Bild im Kopf für die Leute und sagt, naja, also bleiben wir nicht lieber unter uns? So mit Leuten, die sich im christlichen Glauben auskennen, die die Bibel kennen, ja, mit denen kann man schön reden und sich schön unterhalten, aber mit so Gästen, die dann so gar nichts da irgendwie mit zu tun haben. Wenn man die fragen würde, ja, warum kommt, geht ihr in Gottesdienst oder geht ihr auch nicht in Gottesdienst, wird man vielleicht die Antwort bekommen, ich fühle mich da nicht so wohl, ich gehöre da nicht hin. Und wie schade, wenn jemand dieses Gefühl vermittelt bekommt, dass er nicht dahin gehört, weil wir wirklich ihn aus irgendeiner Weise verurteilen. Ne? Und also, ja, wie tragisch einfach. Und, aber was bleibt uns als Redewesen dann noch übrig, wenn wir auch, ich sag mal, die Liebe nicht ranziehen können, um Menschen mit dem Zeigefinger zu drohen und zu sagen, ich lese mal aus Matthäus 22, die Verse 37 bis 40. Da. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Forderungen enthalten. Das hat der Lasso auch gestern Abend nochmal angebracht. Und damit nähern wir uns schon dem Destillat, was ich eigentlich aussagen will, mit dieser etwas ketzerischen Sage, dass wir Gottes Gebote nicht beachten brauchen. Denn Jesus will von uns, dass wir lieben. Dass wir diese Liebe, die er uns geschenkt hat, auch weitergeben. Dass wir diese Liebe ausstrahlen, nach außen, in die Gemeinschaft hinein. Und Liebe braucht kein Gesetz. Das ist eine ganz wichtige Aussage, finde ich. Und dieser Umstand ist eine der zentralsten Säulen, wenn es um Gemeinschaft geht. Weil ich will wirklich in einer Gemeinde sein, in die ich hingehen kann, wo ich weiß, ich werde nicht verurteilt. Weder von Gott noch von den Menschen. Dass irgendeiner kommt und sagt, die Lutz ist dann, die wieder aussehen. Ich will wirklich in einer Gemeinde sein, in der ich nicht verurteilt werde. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch dann, wenn es darum geht, dass wir gemeinsam beten, geht es ja nicht nur so lange, wir beten für unsere Gemeinde und für andere, sondern es geht ja auch, dass wir füreinander beten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch da ist es wichtig, dass ich weiß, wenn ich sage, ich brauche Gebet, dann öffne ich mich. Dann gebe ich was preis von mir, was meine Schwächen zeigt, was mich verletzt, wo ich mich angreifbar mache. Wo ich mir sage, ich stelle mich jetzt in Gottes Licht und ich brauche Gebet. Und dann will ich nicht danach am Kaffeekränzchen hören, hast du das gehört, dass der da ein Problem hat? Oh, Liebe, da genau hin. Ja, also da, und diese Gewissheit müssen wir in unserer Gemeinde kultivieren, dass wir uns anvertrauen dürfen, ohne verurteilt zu werden. Und dann geht es auch darum, dass wir nicht ich muss nicht zu unserem Pastor gehen, um beten zu lassen oder zur Gemeindeleitung, weil die vielleicht irgendwie auf der Himmelleiter einen Tritt höher stehen oder so, sondern es ist egal. Wir dürfen zu jedem gehen in der Gemeinde und mit jedem dürfen wir bitten, dass er für uns oder mit uns betet. In Matthäus 18, die Verse 19 bis 20. Da heißt es aber, auch das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist auch so eine typische Bibelstelle, die man immer wieder mal zitieren kann, um Leuten zu sagen, hey, Gott ist jetzt wirklich hier, er ist unter uns, wir sind ja in seinem Namen auch versammelt. Und ich habe bei der Vorbereitung von der Predigt, habe ich auch dann so gedacht, okay, da heißt es auch in meinem Namen versammelt sind. In anderen Bibel- oder in älteren Übersetzungen wird auch mal das Wort einmütig benutzt. Ne? Und dann, wer redet heute so einmütig? Was soll das für ein Wort sein? Also das ist irgendwie... Und dann habe ich da ein bisschen geguckt und da ging es ja wirklich so drum, um diese Einmütigkeit, ja, dass sie uns als Gemeinde akzeptieren, dass wir niemanden verurteilen, niemanden verachten, dass wir auch an einem Strang ziehen, vor allem. Wenn der Linkkreis redet, Herr, wir wollen in der Gemeinde mehr Mission, wir wollen mehr nach draußen gehen, und die rechte Seite betet, Herr, wir wollen uns um uns selber drehen, dann zieht es uns im besten Fall nur nach links und rechts und nicht nach vorn. Und im schlechtesten Fall zerreißt es die Gemeinde einmal mitten durch. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch wirklich bewusst werden als Gemeinde, was ist unser Ziel, was ist unsere Vision, wo wollen wir hin, dass wir alle an einem Strang ziehen. Und das ist so schön von der Bibelstelle, weil Gott hier wirklich diese Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Klar, wenn ich daheim bete, Gott hört mir auch zu, gar keine Frage. Aber es ist so dieser besondere Segen darauf, wenn wir in einer Gruppe von 2 oder 3 oder 500, wie auch immer, beten und alle sind sich einig, wir beten jetzt für dieses und jenes Thema, wir ziehen alle an einem Strang, hey, da ist so viel Kraft und so viel Macht in dem Gebet. Das müsste man viel öfters eigentlich ausnutzen, und es geht dann gar nicht um die Zahl, dass man sagt, ja gut, wir sind halt nur 16 Leute, ja, das geht wahrscheinlich irgendwo in dem Lobpreis im Himmel auch ein bisschen unter, ja, wenn dann irgendwelche Gemeinden mit 5000 Leuten, die haben bestimmt viel mehr Gebetspower. Nein, das spielt gar keine Rolle. Wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da geht es um diese Jesus-Zentriertheit. Denn es ist furzpiep egal, wie viele Leute wir sind, wie viele Leute hier im Kreis dann für eine Sache beten. Solange Jesus in der Mitte ist und solange Jesus an Bord ist, da kommt die Kraft her, da kommt die Energie her. Und ich fand auch gestern Abend unseren Austausch wirklich richtig gut, richtig schön. Klar, am Anfang hat man so gedacht, okay, es fängt an zu schaukeln, das Schiff, ja, und muss man gucken, dass niemand jetzt runterfällt oder so. Aber es ist einfach wirklich, ja, wir reiben uns gegenseitig aneinander. Und wie es die Bibel sagt, wie ein Charakter, wie man das ein Eisen das andere schleift, schleift ein Mensch den Charakter des anderen. Und so können wir uns selber aneinander wachsen. Wir können uns aneinander reiben. Und vor allem können wir auch voneinander lernen. Und da ist mir auch noch eine Bibelstelle eingefallen. Die steht im 1. Korinther 13, die Verse 8 bis 10. Wo es heißt, die Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören. Und auch die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird das Vorläufige vergangen sein. Jeder von uns liest die Bibel ein bisschen anders, durch seine eigene gefilterte Brille. Und jeder liest ein bisschen was anderes raus. Jeder erkennt vielleicht ein bisschen was anderes. Und erst wenn wir das alles wie gestern in den Kreis, in die Gemeinde bringen, können wir aus dieser bruchstückhaften Erkenntnis, die jeder hat, versuchen, ein etwas größeres Bruchstück zu formen, als das, was wir für uns selber haben. Und deswegen ist es auch so wunderbar, wenn wir wirklich gemeinsam beten, dass wir auch wirklich groß beten dürfen. Dass wir nicht im Gebet sagen müssen, naja Gott, wenn du möchtest, dann vielleicht, oder wenn ich meinen 5. Teil vom Gehalt gebe, weil das ist ja mehr als der 10., dann bist du vielleicht dabei. Also wir dürfen wirklich auch benennen, was wir uns von Gott wünschen. Wir dürfen mit ihm reden, wie mit einem Freund. Wir müssen keine frommen Floskeln erfinden, sondern wir können es einfach auf den Punkt bringen, was wir brauchen und was wir möchten. Und es ist, ich finde es richtig gut, dass ich das jetzt schön anbringen kann, das Beispiel, weil wir ja vorhin auch, weil Johanna gesagt hat, wir dürfen laut beten, wer möchte. Und es ist oft so, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einen Gebetskreis und wir haben was auf dem Herzen. Ja, und wir beten jetzt für dieses Thema. Und dann das Schweigen der Beter. Keiner sagt was. Stille. Und dann erbarmen sich irgendwann 1, 2 von denen, die schön reden können, die sagen, ja, Herr hat geredet. Und dann denken die anderen, wird immer klein und denken, oh ja. Und dann wird alles weggebetet, was es gibt, und dann denken die anderen, ja, was soll ich da noch sagen? Ich kann gar nicht so schön reden, ich kann gar nicht so große Reden schwingen, irgendwie da so tolle Gebete sprechen, es ist irgendwie, ist doch einfach gar nichts. Aber es geht nicht darum, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen von dem Psalm, es geht nicht darum, was wir an Wörtern benutzen, sondern dass wir es ehrlich meinen. Und das kann man auch mit zwei, drei kleinen Worten einfach zusammenbringen. In Lukas 18, die Verse 41 bis 42, da ging es um den Blinden, der am Straßenrand saß und der gehört hat, dass Jesus vorbeiläuft. Und der dann geschrien hat, Herr, erbarme dich meiner, und hat er auf sich aufmerksam gemacht. Und dann sagt Jesus zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Dann hat er gesagt, ja, also was willst du, dass ich dir tun soll? Und das dürfen wir auch im Gebet greifen, das dürfen wir auch festhalten, dass wir Gott sagen, was wir haben möchten. Und dann hat er gesagt, ich möchte sehen können. Er hat es klar benannt, er hat gesagt, ja Gott, wenn du jetzt noch Zeit hast, vielleicht auf einem Auge wäre schon cool zu sehen. Ja, dann wäre der erste Pirat, das wäre auch blöd. Dann hätte er nur ein Auge, also wir dürfen wirklich groß denken und auch wirklich groß ins Gebet gehen mit Gott. Und so würde ich jetzt auch gerne zum Abschluss in eine Gebetsrunde überleiten, weil es gerade so schön passt. Weil wir ja auch so die Fragen hatten vom Anfang, wo seht ihr euch in der Gemeinde, was ist eure Vision für die Gemeinde, für Babenhausen? Und ich würde sagen, ich mache jetzt gleich ein bisschen Hintergrundmusik an und dann können wir in der Runde einfach beten oder mit eurem Nebenmann auch oder wer laut beten möchte, darf das auch. Und ich habe gestern mal versucht, gestern Abend, weil ich auch das nochmal mit meinem Skript durchgelesen habe und ich gesagt habe, ja, beten ist ja so viel mehr als immer nur bitten. Ich bete jetzt mal und bitte Gott um nichts. Das ist gar nicht so einfach. Was sagt man denn dann? Danke, ja, und außer Dank. Also, und nehmt es mal einfach jetzt in diesem Gebetskreis mal mit, dass ihr Gott auch einfach eure Gedanken mitteilt. Dass wir gar nicht jetzt wieder bitten und schreien, sondern einfach auch mal sagen, wie wir uns fühlen. Dass wir das in diesen Runde jetzt mal mit hineinnehmen.